Wege zum Text. Problemaufriss zum Stellenwert von Editionen, altgermanistischen Editionen und ihrer Verfügbarkeit. Ohne Primär keine Sekundärliteratur. In Bewahrheitung dieser banal, aber von Zeit zu Zeit notwendigen Feststellung verdanken sich sämtliche Werkinterpretationen letztlich den Textausgaben. So stehen auch in der germanistischen Mediävistik Editionen am Anfang von allem Weiteren und verdienen deshalb unsere besondere Aufmerksamkeit, und zwar nicht nur im Hinblick auf ihre Erstellung, sondern auch später, wenn es darum geht, sie für ihr Zielpublikum verfügbar zu halten. Ersteres, also das Bemühen um eine sorgfältige Einrichtung von Textausgaben, gilt als selbstverständlich und erhält unter anderem aus der Existenz sogar eigener Gesellschaften, wie der schon erwähnten Arbeitsgemeinschaft germanistische Editionen, die sich mit einer speziellen Sektion für medievistisches Edieren erfolgreich für einen verbindlichen, hohen Standard bei editorischen Unternehmungen einsetzt. Letzteres, nämlich die kontinuierliche Bereitstellung aller Facheditionen, wird man für nicht weniger wichtig halten, doch gerade hier vollzieht sich dieser Tage ein dramatischer Wandel, der speziell die Mittelalter-Editorik zunehmend vor Probleme stellt. So wird etwa jemand, der im universitären Umfeld editionskritische Lehrveranstaltungen anbietet, feststellen, dass es immer schwieriger wird, wie gewohnt auf alle relevanten Textausgaben unserer knapp 200-jährigen Editionswissenschaft zurückzugreifen, sei es, dass diese Bücher ob ihres Alters in geschützte Sammlungen gebracht werden mussten oder sei es, dass ältere Auflagen aus Platzgründen von den begehrten Stellflächen zu weichen hatten. Alles verständliche und meist zwingende Maßnahmen, doch dann fatal, wenn es noch keinen Ersatz für die entfernten Editionen gibt, etwa in Form von Reprints oder Kopien in papierener oder elektronischer Gestalt. Lebendige Diskussionen über die spannende Entwicklung der Editorik können aber nur im Lichte aller Auflagen eines Textes erfolgen. Erst in deren lückenloser Präsenz spiegelt sich die Vielfalt unserer Editionstechnik und Ethik wider, lassen sich auf dem minutiösen Vergleich diverser Veränderungen von einer zur nächsten Auflage das editorische Fach sowie Textverständnis erkennen und können darauf aufbauend für künftige Aufgaben neue Richtungen entwickelt werden. Als klassische Beispiele für medievistische Ausgaben mit besonders hohen, dabei immer wieder veränderten und deshalb editionskritisch äußerst erhellenden Auflagen seien folgende zwei Editionen kurz genannt. Die Referenzausgabe zu Walter von der Vogelweide. Sie hat seit Lachmann 1827 bis zu Comeau 1996 mittlerweile 14 Auflagen erfahren und für das dritte Jahrtausend wird soeben die 15. vorbereitet. Nicht weniger als sogar 38 Auflagen mit zuletzt revolutionären editorischen Neuansätzen erfuhr die Sammlung von des Minnesangs Frühling bis heute. Bereits erwähnt habe ich den Wunsch nach digitalen Kopien diverser Editionen. Im Zuge solcher Retro-Digitalisierungen wird die Editionswissenschaft wohl noch viel stärker als bisher ihre sehr spezifischen Wünsche zum Ausdruck bringen müssen, will sie erreichen, dass eben für jedes Werk bzw. jeden Text immer die gesamte Editionskette ab der Erstausgabe erfasst wird. Demgemäß wäre es für unser Fach sehr ungünstig, wenn beim Digitalisieren nur die zufällig vor Ort greifbaren Auflagen eines Werkes eingescannt würden. Und daher wird man sich seitens der Editorik zwar spontan über jede groß angelegte Digitalisierungsinitiative freuen, aber sie mit gewisser Sorge beobachten, wenn ihre Erfassungsstrategien auf unsere Fachinteressen keine Rücksicht zu nehmen scheinen. Mit dieser wohlwollend kritischen Einstellung hat man unter anderem dem erst jüngst in der europäischen Öffentlichkeit stärker hervorgetretenen Internetarchiv von Brewster Kelly, wie auch immer, zu begegnen, einem in den USA angesiedelten, aber global orientierten Unternehmen zur Rettung von nicht weniger als unserem gesamten medialen Weltwissen, einschließlich Texten. Unterstützt von Microsoft gelang es Kali unter anderem das Gutenberg-Projekt zu integrieren und seit 2006 angeblich täglich rund 1000 Bücher aufnehmen zu lassen. Um die Relevanz des Internetarchivs für die germanistische Mediävistik einschätzen zu können, habe ich mich als User registriert und am 27. August dieses Jahres das Teststichwort, was sonst Walter von der Vogelweide, eingegeben. Erzielen konnte ich damit bloß einen einzigen Treffer und den nicht aus der Primär-, sondern aus der Sekundärliteratur, ein Werk von Edmund Gosse aus dem Jahr 1879. Vermutlich fehlt hier also eine medievistische oder noch besser eine editorische Lobby. Substanziellere Ergebnisse liefert da schon das in Europa seit langem bekannte und für einfaches Nachschlagen auch ohne eine Registrierung auskommenden Mega-Unternehmen von Books, Google. Über 2500 Walter-Einträge wurden mir am 27. August bei derselben Suchanfrage ausgeworfen, darunter zum Beispiel eine historische Werkübersetzung, die auch OCR gelesen und dadurch durchsuchbar ist, allerdings nur in der Online-Version, wogegen sie als heruntergeladenes PDF-Dokument diese wichtige Funktionalität augenblicklich verliert. Lediglich bzw. immerhin gelistet, jedoch offenbar noch nicht digitalisiert oder als Digitalisat freigegeben, wurde bei Books Google Lachmanns Erstausgabe zu Walter. Hier führt leider auch der dazu angebotene Link zu einem Bibliotheksverbund letztlich ins Leere. Er zeitigt allerdings zuverlässig ein kommerzielles Pop-up-Fenster mit einer Kundenbefragung und der Link-Hinweis sieht man sich eingeladen, zu dieser altehrwürdigen Erstausgabe eine Rezension zu verfassen. Es wäre übrigens auf dieser Seite die erste gewesen. Die soeben angeschnittenen Problematiken bei der Bereitstellung wissenschaftlicher Textausgaben gelten im Grunde für alle unsere Philologien, einerlei welcher Sprache oder Zeit sie sich verpflichtet sehen. Ein spezielles Problem historischer und insbesondere medievistischer Philologien stellen jedoch unsere alten und dadurch besonders kostbaren Überlieferungsquellen dar. Längst vorbei ist die Zeit, als man sich, wie in den Pioniertagen unseres Faches noch möglich, einen dringend benötigten Kodex aus einer Universitäts- oder Klosterbibliothek einfach hatte kommen lassen, um ihn auf dem eigenen Schreibtisch monatelang in aller Ruhe auf sich wirken zu lassen, ihm dort seine letzten Geheimnisse zu entlocken. Nein, einen derartigen Weg zum Text würde sich heute ein Editor wohl gar nicht mehr wünschen. Zu sehr sind wir uns der heiklen Aufbewahrungsbedingungen für alte Handschriften bewusst geworden. Unverändert stark spüren wir aber die Notwendigkeit, uns mit den papierenen oder pergamentenen Textüberlieferungen weiterhin und im wahrsten Sinne des Wortes hautnah auseinanderzusetzen. Ja, diese Notwendigkeit wächst sogar angesichts der Erkenntnis, dass zum Beispiel für neue, graphetisch detailliertere Editionen oder grammatikologisch-schriftanalytische Projekte von praktisch allen Handschriften neue Transliterationen anzufertigen wären. Daneben sehe ich aber noch einen weiteren, ganz prinzipiellen Aspekt, der unsere Editorik nachgerade dazu verpflichtet, den mittelalterlichen Textquellen immer wieder volle Aufmerksamkeit zu schenken. Unsere Handschriften stellen nämlich, umfassender betrachtet, nicht bloß ein rohes, editorisch vermeintlich noch völlig unbearbeitetes Ausgangsmaterial für unsere wissenschaftlichen Ausgaben dar. Nein, schon viele der alten Textaufzeichnungen sind bereits selbst als Ureditionen zu betrachten. Das zeigt sich schlagend dort, wo in den Skriptorien nicht nur möglichst gleichförmige Kopien einer Vorlage angefertigt wurden, sondern eine Art Redaktion zwischen mehreren Vorlagen auswählte und dabei eine neue, für das Publikum bzw. den Vortragenden geeignet scheinende Textbasis schuf. Solche präphilologische Herausgeberschaft kann man zumindest punktuell für den gesamten europäischen Kulturraum nachweisen. Und jetzt weitere Ähnlichkeiten, aber natürlich auch wichtige Unterschiede zwischen dieser frühen und unserer neuzeitlichen wissenschaftlichen Editorik hervorzukehren, rufe ich nur nochmals die Konsequenz aus einer solchen kollegialeren Sicht auf unser frühes Texterbe in Erinnerung. Wir müssen in der Tat mit Nachdruck danach streben, weiterhin mit diesen unseren Fachquellen arbeiten zu können. Freilich, nicht immer wird gleich eine mehrtägige invasive Autopsie am Original erforderlich sein, sondern für die meisten Zwecke, wie etwa für eine grobe Schrifterfassung, genügen jene hochauflösenden Digitalisate, welche uns engagierte Techniker dank ihrer modernen, oft mit viel Erfindergeist in Eigenregie optimierten Reprotische herzustellen vermögen. Die weithin geschätzte Digitalisierungsstelle der Grazer Universitätsbibliothek bietet dafür ein leuchtendes Beispiel. Für die edierende Forschergemeinschaft kritisch werden können, aber sehr leicht die Kosten von virtualisierten Überlieferungsträgern. Ohne Chance auf Einnahmen durch eine Edition und bei gleichzeitigem Fehlen entsprechender Fördergelder gerät auch das ambitionierteste Projekt rasch an die Grenzen seiner Ressourcen, besonders schnell, wenn, und hier meine ich ausdrücklich nicht mehr die UB Graz, pro digitalisierter Seite rund 70 Euro verlangt werden, natürlich ohne Papierabzug und ohne allfällige Veröffentlichungsrechte. Gedeihlicher wäre dagegen jene altbewährte Symbiose, bei der die Medievistik als eine Partnerdisziplin begriffen wird, deren Vertreterinnen und Vertreter es auf einer reinen Selbstkostendeckungsbasis in die diversen Bemühungen, um eine optimale Bereitstellung unserer Überlieferungsträger einzubinden gilt. Aber zurück zum engeren Tagungsthema und zu dessen strategischer Ausrichtung. Das Verfügen über edierte Texte ist von einer komplexen Kette textproduzierender, textanbietender und verwaltender Instanzen abhängig, deren Kräftespiel wiederum von unterschiedlichen Interessen gesteuert wird. Und es geht dabei längst nicht mehr nur um das gedruckte Opus, wir haben das schon gehört, sondern auch um das genuin elektronische. Um nun einen einstimmenden Überblick über die wesentlichsten Einrichtungen zum Zwecke der Verfügbarkeit unserer Facheditionen zu gewinnen, seien diese Institutionen zumindest kurz erwähnt, beginnend mit den Verlagen, die ja für die initiale Textverbreitung verantwortlich sind. Im Idealfall sorgen Verlage und deren Druckanstalten für eine umsichtige Erstdistribuierung unserer Editionen. Für die germanistisch-medievistische Editorik hat sich mittlerweile das Verlagshaus Walter de Gruyter eine Art Exklusivstellung erarbeitet. Es ist seit wenigen Jahren mit dem Verlag Niemeyer verschmolzen und daher nunmehr praktisch ohne Konkurrenz für alle unsere Facheditionen verantwortlich. Denn nur mehr von hier gehen, soweit ich zumindest sehe, alle nennenswerten neuen gedruckten Editionsprojekte aus. Zwar versorgt auch der Reclam Verlag unseren altdeutschen Editionsmarkt mit Ausgaben, aber kaum jemals mit Erstausgaben, sondern bloß mit Abdrucken oder Nachbauten älterer, rechtefrei gewordener Editionen. Im Editionskontext nehmen ferner die Faximiles Verlage eine eigene, für unser Fach wichtige Position ein. Sie sind es, die uns viele der eingangs genannten und von mir schon als historische Erstausgaben gewürdigten Handschriften zugänglich machen. Dem Genius Loci folgend darf hier im äußersten Süden des deutschen Sprachraums die ADEVA, die Akademische Druck- und Verlagsanstalt, genannt werden. Mit ihrem jahrzehntelangen Bemühen um immer bessere Reproduktionstechniken hat dieser Verlag grenzübergreifend auch für die Editorik Bahnbrechendes geleistet. Eine Art Nachsorge für bereits vergriffene Editionen betreiben die Antiquariate, das sei zumindest erwähnt. Ihre Second-Hand-Ware bedient auch so manche öffentliche Einrichtung, in der es die eine oder andere Ausgabe zu ersetzen gilt. Details zum Leistungsspektrum dieser Altbuchhandlungen verraten uns deren sicher allseits bekannte Bücherlisten. Sobald aber eine Edition völlig vom Buchmarkt verschwunden ist, liegt es nur mehr an den Bibliotheken, für den weiteren öffentlichen Werkzugang zu sorgen. Um ihn gewährleisten zu können, zeigen alle größeren Landes- und oder Universitätsbibliotheken sich stets darum bemüht, gemäß ihrem Sammelauftrag auch von sämtlichen Editionen wenigstens je ein Exemplar anzukaufen. Allerdings mochten dabei teure, mehrbändige Ausgaben die Grenzen des Leistbaren aufzeigen, etwa, in unser Fach zurückgedacht, Horst Brunners gewaltiges Meistersang-Repertorium oder erst recht diverse Prachtfaximiles, Stichwort Codex Manesse. Um dazu jedoch gleich wieder den Lokalgeist gebührend zur Geltung zu bringen, sei in einem Atemzug darauf hingewiesen, dass beide genannten Beispiele für die Grazer UB positiv abgehakt werden dürfen. Ihre Werbungsstelle also hat schon lange alle 16 Meistersangbände gekauft, im Gesamtwert von über 2.500 Euro, und dazu unterstützt durch die sogenannte Handschriftenabteilung, für mich wird sie wohl immer so heißen, einen außergewöhnlich reichen Fundus an Faximiles, mit eingeschlossen ein prächtiges Exemplar der Manesse in Farbe zum vielfachen Preis der Meistersangreihe. Aber nicht nur Druckwerke finden sich etwa in Universitätsbibliotheken und vergleichbaren öffentlichen Textsammlungen, sondern auch Ablichtungen auf Mikrofilmen oder Mikrofishes, darunter beachtliche Sammlungen an Schwarz-Weiß-Faximiles, die für Editionen durchaus heute noch von Bedeutung sein können. Während der Zugriff auf diese relativ einfachen mechanischen Medien für längere Zeit gesichert scheint, das hoffe ich zumindest, bedeuten elektronische Medien eine neue und vergleichsweise tückische Herausforderung an die Datenpflege. Sie bedarf mitunter schon datenarchäologischer Unterstützung durch ein EDV-Zentrum, um heute noch eine 5,25 Zoll Floppy-Disk auszulesen. Ganz zu schweigen von den Kompatibilitätsproblemen, die sich aus dem raschen Kommen und Vergehen unserer Programm- und Betriebssystemwelten ergeben. Zudem war, was die reine Materialität betrifft, bislang keines der gängigen elektronischen Speichermedien für die Ewigkeit gemacht worden und darf auch nur annähernd auf ein ähnlich langes Leben hoffen, wie sie der Druckerschwärze auf säurefreiem Papier beschieden ist oder gar einer glücklichen Tintenmischung auf Pergament. Also muss hier Für alle digitalen Datenträger, auf denen ja auch so manche Edition oder Verskonkordanz ihren Niederschlag gefunden hat, eine ständige Datenmigration auf das jeweils aktuelle Speichermedium folgen, will man nicht den Text für immer verlieren. Darüber wird, wie ich weiß, auch intensiv diskutiert. Das Stichwort Migration leitet über zu den Internetangeboten aus unserer und für unsere Textzunft. Diese Angebote lassen sich an die Seite der schon vorhin erwähnten Digitalisierungsinitiativen stellen, wobei diesmal vornehmlich Festplatten zum Einsatz kommen. Ein zwar relativ stabiles Medium, jedoch durchpulst von einer sich nach Inhalten und Adressen unablässig ändernden Datenflut. Positiv betrachtet bedeutet dieses Pulsieren freilich auch eine Chance auf ständige Verbesserungen und Erweiterungen. So wuchs im Laufe der Jahre die Zahl der online verfügbaren Textdokumente und es stieg deren Benutzungsqualität. An komplette Texte in Gestalt neu eingegebener Editionen führen hochspezialisierte Institutionen wie das semi-öffentliche Unternehmen Titus heran, eine Fundgrube für seinen engagierten Beiträgerinnenkreis. Voll öffentlich zugänglich präsentiert sich das schon genannte Projekt Gutenberg, doch es bietet für die kritische germanistische Medievistik nur wenig Brauchbares. Wertvoll ergänzt wird die vielgestaltige HTTP-Editionslandschaft durch diverse weitere Anbieter, darunter an vorderster Stelle das digitale mittelhochdeutsche Textarchiv der Universität Trier, sowie weitere Texterfassungsinitiativen, wie sie zahlreich auf unserer medievistischen Schlüssel-Homepage medievum.de zu finden sind. Und da gerade die Medievistik seit jeher ein besonders experimentierfreudiges Fach war, wurden auch im etwas weiteren Umfeld der medievistischen Editorik schon früh wichtige Hilfsmittel ersonnen und in die Tat umgesetzt. Dazu zählt etwa das hochverdiente Trierer Wörterbuchprojekt sowie die Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank, beides professionelle Recherchemedien im Dienste einer lemmatisierten Textsuche. Speziell um Orientierung im Dickicht unserer deutschsprachigen Überlieferungsträger und deren schillernder Signaturennomenklatur bemüht sich seit vielen Jahren sehr eindrucksvoll der Handschriftenzensus. Hilfreich sind hier nicht zuletzt die zahlreich verlinkten Faksimiles, weil sie unsere editorischen Urquellen erschließen. Gleichsam in die editorische Zukunft der germanistischen Medievistik zu schauen, vermag schließlich der Editionsbericht der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, ein Service, der an die Betreuung der Buchreihe zu den deutschen Texten des Mittelalters angekoppelt ist. Basierend auf regelmäßigen Umfragen erhält man hier online Auskunft über viele geplante Editionsvorhaben. Soweit mein exemplarischer Überblick zur Verfügbarkeit medievistischer Textausgaben, den ich jetzt in nur einem Satz abrunde, aber hernach noch um ein paar vorausblickende Gedanken ergänze. Der Satz lautet: Mitten im medialen Umbruch vom 2. zum 3. Jahrtausend westlicher Zeitrechnung gilt es für unser historisches Fach, einerseits die direkte Verbindung mit den schon geschaffenen Editionen zu erhalten und andererseits zu erkennen, wo und in welcher Form neue Textausgaben zu initiieren und zum Wohle aller Benutzerinnen bereitzuhalten wären. Und jetzt die Vorausschau. Genau dafür, nämlich für ein Fächer- und institutionenübergreifendes Nachdenken, möchte das Grazer Kolloquium einen Impuls geben. Sein Erfolg mag aber auch in einem Mehr an Orientierung liegen, ein Gewinn, den wir uns sichern können, indem wir zum einen auf jene Entwicklungen aufmerksam machen, welche das kontinuierliche Verfügbarmachen medievistischer Textausgaben erleichtern, aber zum anderen auch solche Entwicklungen ansprechen, die diesen Zugang zu erschweren drohen. Für das Mitdiskutieren gewinnen konnte ich 21 heute schon großteils anwesende Expertinnen und Experten von A bis Z, tatsächlich von Amann bis Zotter. Ich freue mich, dass dieser Kreis sich über die Disziplinen hinweg schließen konnte. Zurück zu meinem Wunsch nach Orientierung. Als eine Art Zaubermittel für diese Orientierung habe ich schon in der veranstaltungsbegleitenden Presseaussendung griffig von einem Textnavigator, ein Modewort, Sie verzeihen es mir, geträumt. Gemeint ist damit die Einrichtung eines Textportals, von dem aus alle unsere Editionen in welcher medialen Existenzform auch immer zielstrebig gefunden werden können. Etwas konkretere Gedanken wird sich darüber am Ende unseres Kolloquiums Herr Kollege Helmut W. Klug machen, womit ich schon bei der jetzt folgenden, aber ganz knapp gehaltenen Vorstellrunde angelangt bin. Sie scheint mir dem Charakter des Kolloquiums angemessen zu sein, damit wir rasch einander kennengelernt haben und zumindest über Stichworte wissen, woher wir hier unsere Initiative beziehen. Und ich sehe, die Namenstafel stehen schon alle. Herzlichen Dank, sonst wäre das der ideale Moment, die Tafel noch aufzustellen. Herr Klug, also der über mehrere Projekte bereits eingearbeitet ist im Kreis der Mediävistik und speziell auch mit Blick auf technische Herausforderungen, wird diese Tagung zudem als eine Art Kronzeuge, Sie dürfen ihm aber voll vertrauen, Kronzeuge begleiten. Er ist auserkoren für die Editio, einen Tagungsbericht zu verfassen und eben zu erzählen, was hier, ich hoffe, an möglichst viel Positivem geschehen ist. Außerdem wird er ab heute, ohne dass es noch besondere Auswirkungen haben müsste, per Mikrofon das, was gesagt wird, mit erfassen, für sein Protokoll intern wichtig. Sollte es überhaupt technisch möglich sein, daraus so etwas wie ein Podcasting zu erstellen, dann wird er Ihre Einstimmung dazu noch getrennt einholen. Entweder er oder wir werden uns diesbezüglich vergewissern, dass Sie sich auch öffentlich hier zuhören lassen wollen, dass Sie damit einverstanden sind. Aber das ist eben die neue Zeit und ich denke, es ist gut, dass wir auf Sie hören. Soweit die ersten Sätze in Richtung jenes Kollegen, der am Ende der Tagung sprechen wird. Und ich gehe jetzt im Krebsgang zurück und hoffe dann, in ein wenigen Minuten bereits bei Herrn Kollegen Schaffer angelangt zu sein, der dann unmittelbar das Wort übernehmen kann. Und in dem Sinn vom Programm weg von hinten nach vorne gelesen, kurz zu dem schon erwähnten lieben Kollegen Thomas Bein aus Aachen. Wir kennen ihn als den vorbereitenden Editor der schon genannten 15. Referenzausgabe zu Walter von der Vogelweide und auch als Leiter eben der medievistischen Sektion der Arbeitsgemeinschaft Germanistische Edition, zudem Autor diverser unverzichtbarer Fachbücher und von daher glaube ich keiner weiteren Vorstellung mehr bedürftig. Kollege Ulrich Müller aus Salzburg ist nicht nur ein bekannter Editor, zuletzt editionsgeschichtlich, würde ich sagen, hervorgetreten mit der epochalen Neidhardt-Neuausgabe, sondern auch der Initiator zahlreicher Unternehmungen, besonders erwähnenswert und für uns relevant, die mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank, über die auch ein eigenes Referat gestaltet werden wird. Michael Stolz aus Bern, auch schon anwesend, hallo. Er ist der Leiter des Parzival-Projekt, das ebenfalls für Furore gesorgt hat und ich denke, an einer wichtigen Nahtstelle hin zu einer neuen hybriden Textkultur sich etabliert hat. Und damit ist er für mich auch ein Stellvertreter einer mutigen, in die Zukunft weisenden Facheditorik. Kollege Jürgen Wolf ist aus Berlin zu uns gekommen. Er arbeitet im Umfeld der Editionsstelle für die deutschen Texte des Mittelalters und ist mitverantwortlich für die ebenfalls schon genannten Editionsberichte der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und wird auch den Geist von Martin Schubert hier indirekt zum Tragen bringen. Ebenfalls etwas, das wir, glaube ich, in Graz noch in bester Erinnerung haben. Von der Graz UB sind die Kollegen Karl Lenger und, wie ich gehört habe, mehr im Hintergrund Bruno Sperl anwesend. Sie sind insbesondere, Herr Ingenieur Lenger, verantwortlich für die Technik bei der Digitalisierungsstelle, aber es sind zum Teil auch Projekte, die sich im Umfeld dieser Digitalisierungsstelle, die von Herrn Kollegen Zotter wesentlich protegiert wird, angelagert. Und wir werden das Vergnügen haben, diese Digitalisierungsstelle kennenzulernen und gleichsam den Technikern über die Schulter zu schauen. Auch ein besonderes Privileg, auf das wir uns schon freuen. Gleichsam in Vertretung für Frau Fabian, der Leiterin der sogenannten Handschriftenabteilung an der Bayerischen Staatsbibliothek, sind heute anwesend Herr Horst Kemper und Herr Merker. Ich freue mich, dass die beiden Kollegen noch sehr spontan, quasi in letzter Minute bereit waren, nach Graz zu kommen. Und sie sind, so habe ich das bereits aufgefasst, Wegbereiter elektronisch erfasster Textkorpora, auch durchaus im, wie gesagt, indirekten Nahbereich der germanistischen Mediävistik. Und vielleicht gelingt es uns sogar ein wenig über diese Books-Google-Initiative zu hören. Es darf nicht offiziell sein, das weiß ich, aber unter Umständen hören wir doch das eine oder andere, dass wir dann gedeihlich verarbeiten können. Noch nicht anwesend ist, soweit ich gesehen habe, Kollegin Steinkellner von der Karl-Franzens-Universität. Sie arbeitet am neu gegründeten Grazer Zentrum für Informationsmodellierung, dem ZIMMIG oder dem ZIMIG, wie auch immer es demnächst heißen wird, das ist noch nicht so klar, in den Geisteswissenschaften. Und sie hat mit ihrem XML-Wissen bereits diverse Projektinitiativen begleitet, die ich unternehmen durfte. Und ja, sie wird uns auch hier, denke ich, einen interessanten Einblick in neue Möglichkeiten bieten. Dann im Programm weiter nach vorne gelesen, Herr Kollege Schlechter. Hier freue ich mich auch ganz besonders, dass er die Grazer Runde ergänzt. Er war bis kurz nach seiner aufsehenerregenden Identifizierung von Leonardo da Vincis Mona Lisa der Leiter der Handschriftenabteilung an der Universitätsbibliothek Heidelberg und ist jetzt, hoffe ich, einigermaßen glücklich auch in Speyer angekommen und hat aber wahrscheinlich einen Wissensfundus, ja, den wir hier geradezu ausbeuten müssen, und er gibt uns dazu die Gelegenheit. Herr Klaus Klein, herzliches Willkommen, ein enger Mitarbeiter von Joachim Heinzle in Marburg und Mitgestalter von Schlüsselunternehmungen unseres Faches wie dem Handschriftenzensus oder dem Verfasserlexikon. Wir wissen, ein nicht zuletzt für die Editorik zentrales, nicht wegzudenkendes Nachschlagewerk. Frau Kollegin Springert aus Salzburg, sie ist für unseren Textsucherkreis qualifiziert durch ihre hauptverantwortliche wissenschaftliche Betreuung von Ulrich Müllers Mittelhochdeutscher Begriffsdatenbank, in die sie aber auch ihr eigenes textanalytisches Wissen produktiv einbringen kann und ich denke, das zum Wohlgefallen aller auch schon gezeigt hat. Herr Kollege Ralf Gerke für Titus, ich habe Herrn Gerke nicht gesichtet, wird noch unsere Runde ergänzen. Er wurde jedenfalls von Herrn Jost Gippert, der selbst verhindert ist, nominiert. Jost Gippert ist der Gründer der Titus Textdatenbank und ich hoffe also, dass wir eine entsprechend kompetente Auskunft erhalten können über strategische Vorstellungen im Hintergrund dieses durchaus imposanten Internetangebots. Kurt Gärtner, ja, er befindet sich, soweit ich das beurteilen kann, im typischen Unruhestand eines hochverdienten Medievisten, Editor und Initiator zahlreicher innovativer Unternehmungen, darunter des Mittelhochdeutschen Wörterbuchs, aber auch des vielversprechenden Mittelhochdeutschen Textarchivs und ich glaube von der Tagung weg wieder auf dem Sprung über das Meer zu einer nächsten Veranstaltung. Andrea Hofmeister, ich bin jetzt etwas befangen, ich hoffe, Sie merken es nicht, eine dynamische Editorin ohne Furcht vor Neuem oder Experimentellem, zudem seit Jahren eine begeisterte Surferin, Selbstbeschreibung, und Sammlerin von wertvollen Internetfunden, daher meine Idealbesetzung für eine editionskritische Betrachtung des Mediums Internet. Thomas Kloning, er ist unterwegs, hofft zu den Franziskanern rechtzeitig kommen zu können. Sprachwissenschaftler aus Gießen, eben ein gestandener Historialinguist mit ambitionierten editorischen Zielsetzungen rund um die Kochbuchliteratur. Ich durfte ihn heuer auf einer Grazer Tagung näher kennenlernen und bin sehr glücklich, dass er sich so kurzfristig noch entschließen konnte, und es war nicht einfach für ihn, auch hier nochmals nach Graz zu kommen und mit uns zu denken. Und er wird uns auch, denke ich, relevante sprachwissenschaftliche Textwege zeigen, die für uns sehr bedeutsam sind. Klaus Ammann aus Innsbruck, hochaktiver Innsbrucker Kollege, der für die germanistische Medievistik vor keiner Aufgabe zurückschreckt, somit auch nicht davor zurückschreckt, Editionen in diversen Druckwerken an eher unerwarteter Stelle aufzustöbern. Er ist schon etwas gezeichnet von dieser Aufgabe, ich habe den Eindruck gewonnen, aber durchaus gewachsen an ihr. Hans Zotter, ja, als Leiter der Abteilung für Sondersammlungen an der Universitätsbibliothek Graz und Forscher, das betone ich sehr gerne, in den historischen Textwelten, eine längst zur Institution gewordene Persönlichkeit und Wächter über einen einzigartigen Schatz an Faksimiles, den uns heute im Rahmen seiner One-Day-Exhibition, der Name stammt von ihm und spricht für ihn, öffnen wird. Und jetzt zu guter Letzt Christopher Schaffer, als Absolvent der Grazer Germanistik und der Musikwissenschaften, ein schon an vielen Orten öffentlichkeitserprobter Repräsentant der ADEVA, Er wird uns jetzt vor Augen führen, was es heißt, die Nachahmung unserer frühesten Überlieferungen als eine Druck-, aber auch markttechnische Herausforderung zu begreifen.